Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewig und der das Werk seiner Hände niemals fallen lässt. Der Friede des Herrn sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Der Sonntag heute heißt im Kirchenjahr Reminiscere, gedenke oder erinnere dich. Und der erinnert uns daran, dass es nicht selbstverständlich ist, dass wir sicher und geborgen leben und in Frieden. Und es geht viel um Licht und Finsternis und auch darum, dass alle Bedrohung ein Ende hat. Und der Wochenspruch, der formuliert es so: Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Das steht im Römerbrief, Kapitel 5, Vers 8. Schön, dass ihr da seid heute Morgen. Ich habe schon mit einem Ohr gehört, ihr habt mal gecheckt, wie viele Seiten hat eigentlich das Gesangbuch. Und dann reicht es uns immer noch nicht. Guckt mal, wie viele Zettel und Beiheft die Leute noch brauchen. Bald gibt es ein neues, das gibt es dann auch digital. Das wird auch nochmal spannend. Ich habe gehört, ihr beschäftigt euch heute mit der Geschichte von Esther. Ich will nicht so viel spoilern, aber da geht es auch um ganz schön dunkle und unheimliche Sachen, aber auch um viel Schönes und Helles. Und während ihr dann gleich rübergeht und eure Geschichte hört, singen wir für euch immer und überall. Auch gerne mit euch, wenn ihr mitsingen möchtet. Sammeln, die ist im Monat März für die Tafel bestimmt und am Ausgang sammeln wir für die Unterstützung ausländischer Partnerkirchen, vor allem diesmal im Mittel- und Osteuropa bei der Kirchenerhaltung. Wir wissen es alle, Gemeindeleben und gottesdienstliches Leben braucht einfach auch Raum, nicht nur so Zeit, sondern auch wirklich Gebäude, und viele Gebäude sind sanierungsbedürftig und kaum nutzbar. Und deshalb hat die Evangelische Kirche im Rheinland ein Projekt, das auch Gebäude unterstützt. Viele andere fördern keine Steine, aber ohne Räume ist es für die Gemeinden auch sehr schwer. Gleichzeitig versuchen wir damit auch einen Beitrag zu setzen für Klimaneutralität, wofür dann oft in ärmeren Ländern Europas gar kein Geld wäre. Darum ein sehr wichtiger Zweck am Ausgang im Klingelbeutel. Und wir sammeln weiter für die Ukraine über den Katastrophenschutz der Diakonie. Sie kennen den blau-gelben Klingelbeutel. Jetzt singen wir für die, die sich jetzt sonst umdrehen müssten. Erweckt mich alle Morgen, es ist die 452. Wir singen die Strophen 1 bis 3 und 5.
Thank you.
Den Eingangspsalm möchte ich mit Ihnen im Wechsel beten. Sie finden ihn in dem kleinen blauen Heft unter der Nummer 42. Das ist die Seite 67. Ich beginne und Sie lesen dann die eingerückten Zeilen. Die Seite 67, genau, aber die Nummer 42 und der Psalm ist 25, da kommt man auch recht durcheinander, aber ich glaube, so stimmt's. Nach dir, Herr, verlangt mich, mein Gott, ich hoffe auf dich.
Lass mich nicht zuschanden werden, dass meine Feinde nicht frohlocken über mich.
Denn keiner wird zuschanden, der auf dich harret. Aber zu Schanden werden die leichtfertigen Verächter.
Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Steine.
Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott, der mir hilft. Täglich harre ich auf dich.
Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, die von Ewigkeit her gewesen sind.
Gedenke nicht der Sünden meiner Jugend und meiner Übertretung.
Gedenke aber meine Barmherzigkeit, Herr, und deine Güte.
Der Herr ist gut und gerecht, darum weist er Sündern den Weg.
Er leitet die Elenden recht und lehrt die Elenden seinen Weg.
Kommt, lasst uns anbeten. Zu dir an diesem Morgen mit unseren Fragen an uns, an das Leben, an dich. Manches Mal sind wir verloren zwischen den Stimmen, die uns den Weg weisen wollen. Kannst du die Antwort sein? Öffne uns für die Zeichen deiner Liebe, die uns unter die Haut gehen und unser Herz berühren. Lass uns spüren, wie gut es tut, in deinen Gedanken zu sein. Das bitten wir dich durch Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben schenkt in Ewigkeit. Amen. Wir singen aus der Tiefe.
Aus dem 4. Buch Mose, aus dem 21. Kapitel, die Verse 4 bis 9. Israel brach auf von dem Berg Hor in Richtung auf das Schilfmeer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Und das Volk wurde verdrossen auf dem Wege und redete wider Gott und wider Mose. Warum habt ihr uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot noch Wasser hier und uns ekelt vor dieser mageren Speise. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk. Die bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. Da kamen sie zu Mose und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir wider den Herrn und wider dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Und Mose bat für das Volk. Da sprach der Herr zu Mose, mache dir eine eherne Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. Da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn jemanden eine Schlange biss, so sah er die eherne Schlange an und blieb leben.
Halleluja. Tatsächlich lassen wir in der Passionszeit das Halleluja an den meisten Sonntagen weg, weil es eine Zeit ist, wo es gerade nicht so zum Jubeln ist. Ich glaube, zu diesem Predigtext gleich passt es aber trotzdem. Danke, Janis, dass du das so schnell umgesetzt hast. Als Antwort auf das gehörte Wort aus der Bibel lassen Sie uns unseren Glauben bekennen und soweit es Ihnen gut möglich ist, dazu aufstehen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Sie dürfen wieder Platz nehmen und wir singen das Lied Nummer 94, die Strophen 1 bis 4. Ich habe die Melodie von 521 ausgewählt. Die ist, glaube ich, vertrauter, nur dass es Sie nicht irritiert, wenn das eine andere Melodie ist, als Sie jetzt in den Noten sehen. Das steht auch oben nochmal, welche Melodie das ist. Sie werden es gleich erkennen. Also Lied Nummer 94.
Thank you.
der Friede Gottes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, der Predigttext für heute steht im Johannesevangelium im 3. Kapitel. Ich lese die Verse 14 bis 21 in der Übersetzung der Zürcher Bibel. Und so, wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm ewiges Leben hat. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er den einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Denn Gott hat den Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat. Dies aber ist das Gericht. Das Licht ist in die Welt gekommen und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber tut, was der Wahrheit entspricht, kommt zum Licht, damit offenbar wird, dass seine Werke in Gott gewirkt sind. Was für ein Satz! Die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Als Johannes sein Evangelium aufgeschrieben hat, da war das Alltagserfahrung. Die Menschen litten unter Krieg, Besatzung, Verfolgungen. Zur Zeit Jesu selber war das nicht anders. Ich könnte mir vorstellen, wenn es einen externen Beobachter oder eine Beobachterin unserer Zeit gäbe, die würde sowas Ähnliches schreiben. Die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Es ist doch so, vieles schreit zum Himmel in diesen Wochen in der Passionszeit 2025. Es gibt so viel, woran man schier verzweifeln könnte. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass dieses Gespräch, was wir eben gehört haben, das ist ein kurzer Ausschnitt aus einer Unterhaltung, die Jesus mit Nikodemus führt, dass dieses Gespräch eigentlich im Finstern stattfindet. Nikodemus, der kommt in der Nacht zu Jesus. Das ist mehr als eine Zeitangabe. Man kennt das ja von sich selber. Nachts sind die Gedanken oft besonders schwer. Und wenn man einmal wach ist und anfängt so zu kreisen, kommt man da sehr schlecht wieder raus. In der Bibel ist Dunkelheit, Finsternis, Nacht oft ein Symbol für Chaos, für Gewalt, für Dinge, die unheimlich und bedrohlich sind. In der Nacht lauern Gefahren und sie verbirgt vieles. Nikodemus kommt übrigens auch noch heimlich. Auch das macht die Finsternis möglich. Er ist ein vornehmer, ein gebildeter Mann, einer, der zur Oberschicht gehörte, zur damals jüdisch dominierenden gesellschaftlichen Gruppe. Trotzdem war er einer, der mit Jesus sympathisierte. Und auf der anderen Seite war er immer auch skeptisch und hatte noch Zweifel. Ist es das wirklich? Und die beiden reden miteinander, zwei jüdische Gelehrte. Und es geht um die große Frage, wie kann man in einer Welt, die so ist, wie sie ist, wie kann man da denn Gottes Reich sehen und erkennen? Und Jesus, der hat ihm kurz vorher erklärt, wer von Neuem geboren wird, von oben her, also so vom Geist Gottes kommt, wer ein neuer Mensch ist, der kann das Reich Gottes auch schon sehen. Denn das Licht ist in der Finsternis und Gott ist gegenwärtig. Und Nikodemus, der bleibt skeptisch. Und ganz ehrlich, wer könnte ihn nicht verstehen? Jesus sagt zu ihm, das Licht ist in die Welt gekommen, das weißt du doch eigentlich auch. Und dann setzt unser Text ein, Jesus erinnert ihn ganz konkret an eine Geschichte seines Volkes, an eine Situation während der Wüstenwanderung. Und natürlich kennt Nikodemus als gebildeter Jude das. Und Jesus führt ihn zurück in diese Geschichte und Tradition seines Volkes. Und ich stelle mir so vor, Nikodemus, der steht plötzlich nicht mehr in der Dunkelheit, sondern in der Wüste, im hellen Sonnenlicht vermutlich, mit Sand zwischen den Zehen. Und er spürt den langen Weg aus Ägypten in den Knochen. Und er erinnert sich an die Hoffnung, mit der die Menschen aus Ägypten losgezogen waren. Und auch an die Ernüchterung, weil der Weg so lang war, die Sonne so heiß und die Nahrung viel ärmer als geahnt. Und er hört die Menschen murren, immer wieder. Dabei sollten sie doch in die Freiheit und jetzt das. Und er erlebt Gottes Antwort, als er das Murren leid ist. Er sieht die Schlangen, die geschickt werden, über den Boden schlingern, beißen. Er hört die Menschen schreien, wegrennen, immer den Blick nach unten, dass sie achten auf die Schlangen. Und er hört, wie sie bereuen ihr Gejammer. Und dann erlebt er, dass Gott sich doch an seine Liebe erinnert und weich wird und Rettung schickt. Und dann kommt diese Geschichte, die wir gerade gehört haben. Er lässt Mose die eherne, also bronzene Schlange, an einem Stab aufrichten. Und wenn die Menschen zu ihr aufblicken, dann bewahrt die Schlange die Gebissenen vor dem Tod. Und das alles läuft, so stelle ich mir das vor, in Nikodemus, der die Geschichten so gut kennt, in seinem Kopf wie ein Film ab. Und er sieht das und er kennt die Geschichte. Und in diesen Bildern hat er ja gelernt, Gottes Barmherzigkeit zu denken. Ich frage mich, ob es damals schon Skeptiker gegeben hat. Man weiß das nicht genau. Es gab, glaube ich, niemanden, der Gott in Frage gestellt hat. Aber die Geschichte mit der Schlange, das haben, glaube ich, nicht alle geglaubt. Was soll mir das bringen, auf so eine Schlange zu sehen? Das ist doch Humbug. Nachvollziehbar und verständlich wäre das ja schon. Und wenn wir die Geschichte eben gut verfolgt haben, geholfen hat ja am Ende nicht dieses Standbild auf dem Stab, sondern Gottes Gegenwart in dieser Situation. Und die, die sich in dieser Notsituation auf Gott eingelassen haben, die haben diese Schlange dann fixiert, sich also fokussiert auf Gott und dadurch haben sie durchgeschaut durch ihre Situation und haben gemerkt, Gott rettet. Und das ist, glaube ich, das, was den Nikodemus dann in dieser Unterhaltung so bewegt. Und da kommt so dieser Gedanke, Rettung sieht manchmal wie ein Widerspruch aus. Eigentlich wie ihr Gegenteil. Das, was bedroht, eben hier diese Schlange, das soll retten, muss man im Grunde dieser größten Angst, die man hat, eigentlich ins Auge blicken. Und da sagt die Geschichte, ja, das, was da die größte Bedrohung war, diese Schlangen, das wird am Ende zum Lebensretter, weil sie zu dieser Schlange gucken. Die Rettung, die zwingt die Leute ja, nicht mehr nach unten zu gucken, sondern nach oben. Und selbst wenn sie im Sitzen diese Bewegung nachmachen, gucken sie auf die Füße und gucken sie anschließend nach oben, werden sie merken, wie sich der Körper verändert, der Blick aufrichtet und man frei auch wieder sieht, wo es hingehen könnte. Und dieses und so viele andere Gedanken wird Nikodemus vielleicht selber auch schon im Kopf gehabt haben, weil ihm diese Geschichten so vertraut sind, als wäre er im Kindergottesdienst gewesen und hätte sie da bearbeitet. Der Theologe Franz Xaver Scheidegger, der sagt, schau hindurch, was immer du siehst, schau hindurch mit deinem Herzensauge. Und jetzt hier der skeptische Mensch in der Wüste, der sieht eben ein bronzenes Schlangenbild auf einem Stab. Wer aber hindurchschaut, und dann würde ich ergänzen mit Gottvertrauen, was hier Herzauge heißt, durchschaut, der sieht hinter der Schlange Gottes Gegenwart und im Text heißt es ja dann und wird gerettet. Und wenn wir das auf uns übertragen, könnten wir das so denken, wer skeptisch ist, der sieht auf das Kreuz und sieht, da wird jemand erniedrigt, da leidet jemand Qualen und stirbt. Und mehr sieht vielleicht jemand mit so einem Blick nicht. Und wer vertraut und da hindurchschaut, der sieht eben auch die andere Ebene. Der sieht im Kreuz, wie Jesus seine Feinde liebt. Und noch am Kreuz für sie betet und wie Gott mitten im größten Elend da ist und liebt. Und wer vertraut, sieht durch das Kreuz hindurch, wie Gott rettet und Jesus aufersteht. Und sieht, dass Gott im schlimmsten Elend anwesend ist und in jeder Situation zeigt, ich leide mit. Wir wissen natürlich mehr, als Nikodemus damals wissen konnte in der Geschichte. Er ist ja eingeschrieben in eine Erzählung vor dem Kreuz und Ostern und wir leben nach dem Kreuz. Trotzdem glaube ich, die Blickrichtung, die ist eine gemeinsame. Auch wer zum Kreuz guckt, der guckt normalerweise nach oben. Wir haben in den Kirchen, hier ist es jetzt relativ niedrig, aber ganz oft die Kreuze so, dass unser Blick hoch geht. Und durchschauen und sehen auf die Welt und auf Gott. Ich glaube, der erste Schritt ist gar nicht so anders als in der Geschichte. Wenn man durch etwas hindurchschauen will, muss man erstmal hinsehen. Und dass man hinguckt, heißt zuerst auch mal, dass man nicht andere für sich gucken lässt, die einem dann vielleicht ihre Sichtweise der Welt und ihre Lösung für die Welt so präsentieren, als könnte man es gar nicht anders sehen. Und die schon sagen, hier sind die Schuldigen für dies und so ist es. Und wenn du diesem und jenem folgst, dann. Sie wissen, was ich meine. Und das eben, das ersetzt nie das eigene Hinsehen. Und Hinsehen, das kann wehtun, weil wir da hingucken müssen, wo das Schwere ist. Und man muss es erstmal aushalten, das zu sehen und nicht gleich schönreden und auch nicht verdrängen oder ausweichen. Obwohl es ja oft so der erste Impuls ist, den vielleicht auch jede und jeder kennt. Wenn wirklich was Schreckliches ist, von Unfall bis zu den Nachrichten, die man manchmal kaum noch ertragen kann, ist der Impuls wegzusehen. Aber, und das sagt die Geschichte und das erklärt Jesus Nikodemus, man kann das aushalten, weil in alledem eben auch mehr durchscheint. Und das ist nah an der Antwort, die ich auch manchmal gebe, wenn ihr Konfis oder auch Kinder mich fragen, wie kannst du das eigentlich aushalten, wenn du auf dem Friedhof bist und die Leute sind alle so traurig und da ist doch jemand gestorben. Wie kannst du das aushalten? Und ich glaube, das geht, weil man in dem ganzen Kummer und in dem Vermissen und allem, was da so schwer ist, auch schon das andere sieht. Weil man eben das Kreuz sieht und sieht, ach, Jesus ist da auch und Gott ist da. Und man sieht aber schon so ein Zipfelchen von Ostern. Und weil es dieses Stückchen Ostern gibt, das ist vielleicht, warum das Halleluja gerade heute auch schon ging. Dieses Stückchen ist ja da und das macht, dass man in dem Schweren, dass man das aushalten kann, weil es immer dieses Stückchen Licht in der Finsternis gibt. Trotzdem bleibt der Blick auf die Realität. Und ich glaube, das funktioniert nicht nur, wie ich das jetzt erzähle, mit, wenn ich jemanden beerdigen muss, sondern auch mit anderen Dingen. Wenn wir auf unsere Geschichte sehen, dann sehen wir auch, wie Gott mitleidet mit den jüdischen Geiseln in all diesen langen Monaten, den wenigen, die noch da sind und denen, die zurück sind mit ihrem Erleben. Und wie er mit den Menschen in Gaza leidet, mit den vielfältig Verratenen, Missbrauchten. Und man sieht Gott, wie er in der Ukraine ist und vielleicht sogar, wie er sich nach Putins Herz sehnt. Und man sieht es an so vielen Stellen und manchmal kriegt man eine Ahnung davon, wie Gott trauert und entsetzt ist über die Zustände. Die Finsternis, das sagt der Text ja ganz klar, die ist menschengemacht. Gott selber hört nicht auf zu lieben. Und ich finde, das taucht alles in ein anderes Licht und das hilft einem auch, so Nachtgedanken zu verwandeln. Es ist ein großer Unterschied, ob ich alleine unterwegs bin in alledem oder ob ich Gott an meiner Seite oder in meinem Rücken weiß. Eine Kollegin von mir schreibt, dass sie manchmal beim Zeitunglesen über die Nachrichten stöhnt und dann innehält und sagt, und Gott, wie geht's dir damit? Was für ein Gebet. Aber so, da ist immer eine Adresse. Und im Johannesevangelium, da bedeutet Glauben besonders solches Sehen. Nicht nur das, was wir da lesen oder hören, sondern mit dem Herzen auch immer in die tiefere Ebene der Wirklichkeit zu gehen und auch schon Gottes Reich zu sehen. Ich nehme an, Sie haben es gemerkt, es geht gar nicht mehr um Nikodemus, es geht eigentlich um uns selber. Nikodemus ist wieder in der Nacht verschwunden und es geht mehr darum, wie sind wir denn skeptisch oder eher vertrauend, solche, die durchschauen. Und ich vermute, es geht Ihnen wie mir, es ist mal so, mal so. Manchmal ist es schwer, durchzuschauen. Sehen wir immer das Licht? Suchen wir wirklich immer in jeder Situation die Gegenwart Gottes? Ich glaube, hindurchschauen, das ist sowas, was wir ein Leben lang üben. Und wenn uns das gelingt, dann sehen wir ja diese Stückchen vom Reich Gottes. Dann sieht man, wenn jemand sagt, boah, alle Flüchtlinge müssen hier weg, dass da jemand ist, der ganz mutig sagt, nee, das sehe ich aber anders. Oder haben Sie es gelesen, neulich war ein Bericht über Grundschulkinder, die in einer Metro, in der U-Bahn, in Charkiw Unterricht hatten. Ganz normalen Schulalltag, weiß ich, Menschen trauen, die da zu unterrichten. Und es gibt Berichte über Palästinenser, die sich gegen Antisemitismus engagieren. Und es waren so schöne Bilder, wie die Geiseln zurückgekommen sind zu ihren Familien. Und es gibt Studis, die machen in MacPom ein Diakonieprojekt zur Demokratie mit Jugendlichen, die sehr rechtsgerichtete Aktionen gemacht haben. Und es gibt so viele Spuren, die man beim Hindurchsehen dann findet. Und ich glaube, deshalb haben wir Grund, jeden Morgen immer dankbar aufzustehen. und für das, was wir sehen können, auch wenn so vieles so ist, dass man sagt, die Menschen lieben die Finsternis mehr, trotzdem zu sagen, danke für das Licht dieses Morgens. Und ich versuche dann immer, diesen Tag mir vorzunehmen, selber durchsichtig zu sein für das, wovon ich lebe. Und mich anderen zuzuwenden, wo das dran ist, und freundlich zu reden über die anderen und mitzuwirken, dass wir einander zuhören und auch aufzustehen, wo das Finstere sich ausbreitet gegen Hass und einfach sichtbar zu machen, wovon ich lebe. Und ich erlebe das in dieser Gemeinschaft, dieser Gemeinde, so dass wir das an so vielen Stellen miteinander versuchen. Und es gibt ja auch viel Kraft, mit den Finsternissen dann umzugehen. Und wir feiern das ja eigentlich in jedem Gottesdienst. Wir sind nicht alleine. Das Licht ist ja schon in der Welt. Und wir bekommen eine Menge an Nahrung dafür, dass unser Licht dann nicht ausgeht, zum Beispiel in Brot und Saft gleich. Nikodemus, der geht in dieser Nacht nach Hause. Ich stelle mir vor, dass der nicht gleich einschlafen konnte. Irgendwann, das wissen wir, wird er in Jesus am Kreuz hängen sehen. Und er wird sich, so erzählt es zumindest die Tradition im Johannesevangelium, er wird sich um seinen Leichnam kümmern. Und vielleicht wird er sich dann an die Worte aus dieser Nacht erinnern. Die Liebesgeschichte Gottes ist noch nicht zu Ende. Denke daran, so liebt Gott die Welt. So soll es sein, oder in der Sprache der Bibel, Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Und wir singen die 401, Liebe, die du mich zum Bilde, die Strophen 1 bis 4. Folgendes mitteilen. Sie haben es ja sicher schon gesehen, im Anschluss an den Gottesdienst ist Kirchencafé, also gerne hier raus und da wieder reinkommen. Und dann laden wir ein zu folgenden Termin am kommenden Dienstag, das ist der 18. März, da ist um 19.30 Uhr der Gesprächskreis mit Georg Plaska. Thema ist diesmal, ich glaube, die Gemeinschaft der Heiligen. Dann am Mittwoch, 19. März, um 19 Uhr eine sehr besondere Gruppe. Vielleicht ist es auch eher was, was Sie weiter sagen mögen. Wir nennen es mal Raum geben. Das ist ein erstes Treffen einer Selbsthilfegruppe für Angehörige die Familienangehörige durch Suizid verloren haben. Das ist eine sehr schwere Lebenserfahrung. Und da Raum zum Austausch zu bieten, wird ein Treffen sein. Wenn Sie also selber kommen mögen, sehr gerne, aber vielleicht ist jemand in Ihren Gedanken, wo Sie sagen, ach, vielleicht wäre das auch nach all der Zeit oder weil es noch gerade war, gut dahin zu kommen. Das ist ein erstes Treffen für alle offen. Wir sind einfach da. Dann laden wir ein zum Gottesdienst am kommenden Sonntag, 10 Uhr, mit Frau Buschhorn. Am kommenden Sonntag kommt noch einiges, da ist viel los. Da haben wir dann nämlich um 15 Uhr hier im Gemeindehaus Geburtstagskaffee für alle, die seit September 80 Jahre oder älter geworden sind. Auch da, falls jemand die Einladung noch nicht hatte, gerne weitergeben oder selber kommen. Und dann ist ebenfalls am kommenden Sonntag um 17 Uhr, vielleicht haben Sie das Plakat gesehen, das Konzert der Stimmwerkzeuge der Firma Lukas RZ und Co. in Engelskirchen. Die sind sehr vielfältig aufgestellt. Ich weiß gar nicht, was sie hier jetzt alles bringen. Auf jeden Fall, glaube ich, sind Bach und Mozart dabei. Die machen aber Modernes und Älteres. Das lege ich Ihnen sehr ans Herz. Wie immer ist der Eintritt frei. Wir würden uns aber sehr freuen über Spenden für die Restaurierung der Wandmalereien in der Kirche. Sie wissen, da haben wir einiges vor uns. Soweit meine Mitteilungen. Habe ich noch was, was Sie ergänzen mögen? Vergessen? Dann haben wir einen vollen Sonntag auf jeden Fall. Sehen wir uns gerne wieder. Guter und barmherziger Gott, wir haben Brot und Saft geschmeckt. Für deine Kraft in uns danken wir dir. Wir haben gehört, dass du diese Welt liebst und die, die in ihr leben. Danke auch dafür. Hilf uns, immer wieder deine Zeichen zu sehen. Öffne uns für die Liebe in unserem Leben, damit wir das Schwere bestehen können. Hilf uns auch, über unser Leben hinauszusehen, damit wir die nicht vergessen, die sich an die Liebe nicht erinnern können. Hilf uns, sie in unser Herz zu lassen. Schick ihnen Zeichen deiner Liebe. Gedenke, Gott, an deine Barmherzigkeit und deine Güte, die von Ewigkeit her gewesen sind. Lass sie nicht aufhören. Amen. Jetzt dürfen Sie wieder Platz nehmen. Wir singen Lied Nummer 258. Das singen wir selten, haben Janis und ich gerade festgestellt. Die Melodie ist aber bekannt, dass es dieses Wachen aufruft uns die Stimme. Also es ist nur ein schönerer, also ein anderer Text. Bitte ich Sie noch einmal aufzustehen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden.